Ich möchte gerne mit euch lesen den 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 21. Doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von euch oder von sonst einem menschlichen Gerichtstage ein Urteil empfange. Ja, ich gebe nicht einmal selbst ein Urteil über mich ab. Denn ich bin mir wohl keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Nein, der Herr ist's, der das Urteil über mich abgibt. Daher urteilt über nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Gedanken der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden das ihm gebührende Lob von Gott her zuteil werden. Ich habe das Gesagte aber, liebe Brüder, auf mich und Apollos bezogen, mit Rücksicht auf euch, damit ihr an uns das Wort lernt, verstehen lernt, nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht, damit sich niemand für den einen gegen den anderen aufblähen möge. Denn wer ist es, der dir ein Vorrecht gibt? Was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr freilich seid bereits gesättigt, seid bereits im Besitz des Reichtums, habt es ohne unser Zutun zu königlicher Herrschaft gebracht. Wollte Gott, ihr hättet es wirklich schon zu königlicher Herrschaft gebracht, damit auch wir mit euch zum Herrschen kämen. Denn ich bin der Ansicht, Gott habe uns Aposteln den letzten Platz zugewiesen, wie zum Tode verurteilten Verbrechern. Wir sind ja der ganzen Welt, Engeln sowohl wie Menschen, ein Schaustück geworden. Wir stehen als Toren da um Christi willen. Ihr aber seid kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr steht in Ehren und wir in Verachtung. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir Hunger und Durst, haben keine Kleidung und müssen uns mit Fäusten schlagen lassen, führen ein unstetes Leben und mühen uns ab, mit eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Schmäht man uns, so segnen wir, verfolgt man uns, so halten wir geduldig still, beschimpft man uns, so geben wir gute Worte. Wie der Kehricht der Welt, wie der allgemeine Auswurf sind wir bis heute geworden. Ich schreibe dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen. Denn wenn ihr auch viele tausend Lehrmeister in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch die Verkündigung der Heilsbotschaft euer geistlicher Vater geworden. Daher rufe ich euch mahnend zu, nehmt mich zum Vorbild. Eben deswegen habe ich auch Timotheus zu euch gesandt, mein im Herrn geliebtes und treues Kind. Er wird euch an meine Wege in Christus Jesus erinnern, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Freilich haben sich einige bei euch in der Annahme, dass ich nicht zu euch kommen würde, in die Brust geworfen. Ich werde aber, wenn es des Herrn Wille ist, bald zu euch kommen und dann nicht die Worte derer prüfen, die sich so in die Brust geworfen haben, sondern ihre Kraft. Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Was wünscht ihr nun? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und dem Geist der Sanftmut? Ich würde gerne noch kurz beten, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein Wort, das immer noch wahr ist. Danke, ja, für diesen Einblick in die Gemeindesituation damals in Korinth. Und bitte hilf du uns, das auch auf unser Leben heute anzuwenden und zu verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Ich bitte dich darum, Herr, dass du mich gebrauchst, um dein Wort weiterzugeben. Herr Jesus, ich brauche dich, um ja, das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Bitte hilf du uns allen, auf dich zu hören. Amen. Ich habe mal die Predigt überschrieben mit dem Titel Gott ist am Werk. Und in diesem Abschnitt finde ich vier Punkte. Da heißt es einmal, der erste Punkt, die Verse 3 bis 5. Eben weil Gott am Werk ist, haben wir keinen Grund zu richten. Dann in Versen 6 bis 13, weil Gott am Werk ist, haben wir auch keinen Grund zu rühmen. Der dritte Punkt, weil Gott am Werk ist, haben wir keinen Grund zu verzagen. Das sind die Verse 14 bis 16. Und der vierte Punkt, weil Gott am Werk ist, haben wir auch keinen Grund zu prahlen. Die Verse 17 bis 21. Der erste Punkt, kein Grund zu richten, Verse 3 bis 5. Und da als Vorbemerkung, es geht nicht darum, überhaupt nicht zu richten. Das ist nicht der Sinn, den Paulus hier sagen möchte, wenn er sagt, daher urteilt über nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, sondern es geht hier um eine ganz bestimmte Angelegenheit. Das sagt er ja auch in Vers 3, also Kapitel 4, Vers 3, doch was mich betrifft, also geht es um ihn. Und im Vers 6, da sagt er nochmal etwas darüber, ich habe das Gesagte aber, liebe Brüder, auf mich und Apollos bezogen. Also da geht es um Apollos und um Paulus, die hier als Lehrer in Korinth vielleicht nicht mehr so angesehen waren. Vor allem der Paulus hatte mit den Korinthern seine liebe Not und sie mit ihm. Wir haben das ja schon oft gesehen jetzt in letzter Zeit, dass da die Weisheit, die Philosophie so in die Gemeinde eingezogen ist und das Wort vom Kreuz, das Paulus gepredigt hat, an den Rand gedrängt wurde. Es geht hier nicht um das allgemeine Richten. Wir werden immer wieder dazu herausgefordert, Urteile zu fällen und Urteile zu sprechen. Der direkte Zusammenhang von 1. Korinther 4 macht es schon deutlich, denn gleich im Kapitel 5, da geht es darum, dass Paulus ein Urteil spricht. Kapitel 5, Vers 3, dort heißt es, nun, ich, der ich leiblich zwar abwesend bin, aber mit meinem Geist bei euch anwesend bin, habe über diesen Menschen, der sich so schwer vergangen hat, bereits Gericht gehalten, als ob ich persönlich bei euch wäre. Also da wird eindeutig ein Urteil gesprochen, da muss man richten. Vers 11, auch in 1. Korinther 5, dort heißt es, jetzt aber schreibe ich euch so, ihr dürft keinen Verkehr mit jemandem haben, der den christlichen Brudernamen führt und dabei ein unzüchtiger Mensch oder ein Betrüger, ein Götzendiener, ein Verleumder, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen Menschen dürft ihr nicht einmal Tischgemeinschaft haben. Also auch hier geht es darum, ich muss mir ein klares Urteil bilden. Ich muss mir anschauen, was sagt dieser Mann und wie lebt er. Wenn er behauptet, Christ zu sein und lebt aber in Unzucht, dann soll ich mich von ihm zurückziehen. Da muss ich ein Urteil fällen. In Kapitel 6 von 1. Korintherbrief geht es um Rechtsstreitigkeiten zwischen den einzelnen Gemeindegliedern. Auch da sagt Paulus den Korinthern, ihr müsst doch das hinkriegen, dass ihr in der Gemeinde ein ordentliches Urteil fällt. Dass ihr nicht vor weltliche Gerichte zieht, um so Kleinigkeiten des täglichen Lebens zu klären. Ihr müsst doch fähig sein, ein Urteil zu fällen. Und als letzte Stelle noch Römer 16, Vers 17. Dort heißt es, Römer 16, Vers 17, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, auf der Hut vor denen zu sein, welche die Spaltungen und Ärgernisse erregen, im Gegensatz zu der Lehre, in der ihr unterwiesen worden seid. Geht ihnen aus dem Wege oder zieht euch von ihnen zurück, je nach Übersetzung. Also auch da ganz klar, wenn jemand eine Lehre bringt, die nicht dem entspricht, was das Evangelium uns lehrt, dann sollen wir uns vor diesem zurückziehen, dann sollen wir ihn meiden. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch ein Urteil fällen. Das geht nicht einfach so, da können wir nicht sagen, ach ja, hier darf einfach jeder reden, was er möchte, wir warten dann mal, bis der Herr kommt, der wird es schon klären, sondern da müssen wir hier und heute, müssen wir da zu einem Urteil kommen. Also das nur als ausführliche Vorbemerkung zu diesem Punkt, wenn es hier ums Richten geht. Es geht nicht darum, einfach gar nichts zu beurteilen, aber worum geht es dann? Dieser Brief ist in eine ganz konkrete Situation geschrieben, ich habe es vorher schon angedeutet, diese Weisheitslehrer, die Korinther auf einmal so toll fanden, die sozusagen die Philosophie mit in die Gemeinde hineingebracht haben, die standen sehr hoch im Kurs bei den Korinthern. Die waren angesehen, weil diese Botschaft, das war irgendwie was Annehmbares. Das konnte man annehmen, das konnte man auch den Leuten draußen viel leichter erzählen als dieses Wort vom Kreuz, das Paulus immer gepredigt hat. Dieses Wort vom Kreuz, das dem Menschen die völlige Verlorenheit vor Augen hält und sagt, es gibt nur einen einzigen Weg und das ist Jesus Christus und sein Opfer von Golgatha. Anders könnt ihr nicht gerettet werden. Und das stand hier im Raum, diese Streitfrage. Und da sollten jetzt eben die Korinther nicht voreilig zu irgendeinem Urteil kommen. Paulus sagt von sich selbst, dass er ganz vom Urteil des Herrn abhängig war. Er sagt es in Vers 3, doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von euch oder von sonst einem menschlichen Gerichtstage ein Urteil empfange. Ja, ich gebe nicht einmal ein Urteil über mich selbst ab, weil er wusste, ich stehe vor Gott, er ist der, der mich beurteilt. Und dieses Bewusstsein, ich stehe vor Gott, er ist der, der meinen Dienst beurteilt, er ist der, der mich hier, ja, der meine tiefsten Beweggründe kennt, das führt nicht dazu, dass er den Dienst irgendwie schleifen lässt, so im Sinne von, ich bin nur vom Herrn abhängig, mir kann sonst keiner was, ich lasse mir hier nichts mehr sagen, sondern er nimmt diesen Dienst sehr, sehr ernst, eben weil er weiß, ich werde von Gott beurteilt, nicht einfach nur von irgendwelchen Menschen, sondern ich bin ja von Gott abhängig. Und ein holländischer Bibelausleger, der schreibt dazu, ich lese euch allerdings auf Deutsch vor, Paulus nahm seinen Auftrag äußerst ernst. Für ihn war nur das eine wichtig, nämlich wie Gott über seinen Dienst dachte. Wie die Gläubigen in Korinth oder irgendwelche menschlichen Einrichtungen darüber dachten, war ihm nicht wichtig. Er wusste, dass er weder ihnen noch einem anderen Menschen Rechenschaft schuldig war. Er drückte sogar so stark aus, dass er sich nicht einmal selbst beurteilte. Da er völlig durchdrungen war von dem Gedanken, dass Gott allein sein Herz kannte, bildete er sich kein Urteil über seinen eigenen Dienst. Er überließ die gesamte Beurteilung Gott. Wenn du so über deinen Dienst denken kannst, bist du frei von allen Einflüssen der Menschen, ob sie nun Gläubige oder Ungläubige sind. Das darf dann natürlich aber, wie gesagt, auch nicht zu einer Art Selbstherrlichkeit führen, sodass wir sagen, wir sind über alle Kritik erhaben. Wenn jemand mich kritisieren will, dann muss das schon der Herr selber sein, sonst lasse ich mir von niemand was sagen. Das wäre die falsche Haltung. Da schreibt ein anderer Bibelausleger zu diesem Thema, es ist ein ganz schmaler Grat, auf dem jeder Arbeiter Jesu steht. Im Leben eines rechten Boten ist immer beides gleichzeitig Wirklichkeit. Das ganz bereite Hören auf das Urteil der Gemeinde und der Brüder und die entschlossene Beiseitesetzung dieses Urteils, sobald es unsere Treue als Verwalter der Geheimnisse Gottes antasten will. Und es heißt ja auch, die Weisheit von oben, die lässt sich etwas sagen. Also wenn ich wirklich Jesu Diener bin, dann bin ich auch bereit, mir etwas sagen zu lassen. Natürlich muss ich es prüfen, ob das wirklich von Gott kommt oder nicht. Aber ich bin auch bereit, mich korrigieren zu lassen. Ich bin nicht über alle Kritik erhaben. Und für uns selbst, da wissen wir, Gott beurteilt unseren Dienst. Das, was wir tun, beurteilt er völlig gerecht. Das, was vielleicht manche Menschen missverstehen, weil wir uns falsch ausdrücken oder wie auch immer, das beurteilt er völlig gerecht, weil er die tiefsten Beweggründe unseres Herzens kennt. Und das ging mir vor kurzem so, da hatte ich eine eher unschöne Bemerkung, Begegnung nach dem Gottesdienst. Da war ein recht aufgebrachter Mann da draußen, den ich davor noch nie gesehen habe, und der sich bei mir beschwert hat und der mich recht heftig angegangen ist. Zumindest kam es mir in dem Moment so vor. Wahrscheinlich war es gar nicht so wild, aber irgendwie hat es an meinem Stolz gekratzt. Und mich hat es schon sehr beschäftigt, was der so gesagt hat. Und ich bin mir vorgekommen wie so ein kleiner Schuljunge, der vom Rektor hier völlig niedergemacht wird. So kam es mir vor. Und dann bin ich irgendwann aber auf den Gedanken gekommen, hey Mensch, ich bin doch nicht diesem Mann gegenüber verantwortlich für meinen Dienst, sondern ich bin Gott gegenüber verantwortlich. Und die Frage ist, wie sieht es denn mein Herr? Wie beurteilt er denn mein Verhalten? Was hat er mir denn in diesem Thema zu sagen? Und trotzdem nehme ich diese Kritik ernst von diesem Mann, aber das nimmt im Ganzen, ich bin nicht von der Meinung dieses Menschen abhängig, sondern ich bin von der Meinung meines Herrn abhängig. Und auch wenn wir über andere nachdenken oder über andere Menschen, die uns die Botschaft Gottes bringen, dann muss uns das auch bewusst sein. Auch diese Männer oder Frauen sind von Gott abhängig. Und vielleicht ist gerade der Verkündiger, der uns nicht so passt, der uns vielleicht gegen den Strich geht oder wie auch immer, wo wir nicht so viel damit anfangen können, mit dem, was er vielleicht sagt oder wie er sich verhält. Vielleicht ist gerade der das, der ist, ja, durch den Gott zu dir reden möchte. Und umgekehrt, bei denen, die wir ganz super finden, wo wir sagen, ja genau, wenn der predigt, da freue ich mich. Vielleicht wird der gerade vom Herrn etwas kritischer gesehen, als du ihn siehst, als ich ihn sehe. Es muss uns immer bewusst sein, dass letztlich der Herr das letzte Urteil über unseren Dienst fällt. Bedeutet für uns, wir sollten in dem, was wir tun, treu sein. Wir sollten es von ganzem Herzen für den Herrn tun. Und ja, auch wenn wir dann auf Kritik stoßen, uns nicht davon abhalten lassen, dem Herrn treu zu dienen. Das war der erste Punkt, kein Grund zu richten, weil es Gottes Werk ist. Der zweite Punkt heißt, kein Grund zu rühmen. Und wenn man sich so den Korintherbrief oder auch beide Korintherbriefe anschaut, dann fällt einem auf, dass die Korinther schon ja, einen ziemlichen Wert drauf gelegt haben, angesehen zu sein. Dass ihnen um Ruhm und Geltung ging. Haben wir schon gesehen bei dem ja, Wort vom Kreuz, das ihnen ja, fast ein bisschen peinlich war, wo sie lieber die Weisheit vorgezogen haben, weil mit der doch einfach vor der Welt besser dastand. Dann haben wir es an diesem Personenkult ein Stück weit auch schon gesehen. Ich halte mich zu Paulus, ich halte mich zu Apollos, ich mich zu Kephas. Auch da ist es ja eine gewisse Geltungssache zu sagen, ich halte mich zu dem, weil das ist der Richtige und die anderen, die sind nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Ich bin was Besseres, weil ich halte mich zu dem. Weiter hinten wird es mal irgendwann heißen, alles ist mir erlaubt. Auch das eine Art von ja, Suche nach Ruhm. Ich kann doch alles machen, weil ich bin ja Gottes Kind. Mir steht alles zu. Die Rechtsstreite, von denen wir in Kapitel 6 lesen werden, auch da geht es darum, mir nimmt jemand mein Recht und ich möchte, dass mein Recht aber zur Geltung kommt. Ich möchte Geltung erlangen. Und ganz am Ende oder gegen Ende des Briefes geht es auch viel um die Gaben des Geistes, vor allem die Zungenrede, die sie in Korinth ja sehr hoch angesehen haben. Ja, Zungenrede, wo man in einer anderen Sprache was sagt, die man nicht gelernt hat und dadurch auf einmal auch recht angesehen sein kann in der Gemeinde. Oh, so ein geistlicher Bruder, dem Gott diese Gabe gegeben hat. Ja, auch da dieser Wunsch danach, möglichst schnell zur Geltung zu kommen. Und es hat mal jemand gesagt, die Korinther haben die Gaben des Geistes sehr betont und dabei die Frucht des Geistes unterbetont. Also Liebe, Freude, Friede, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das kam bei ihnen eher zu kurz. Sie waren eher auf diese großen Dinge aus, die man direkt sehen kann und wo man die Geistlichkeit den Menschen einfach ansehen kann. Im Vers 7 von unserem Text, da lesen wir, denn wer ist es, der dir ein Vorrecht gibt? Was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Und hier wird deutlich, dieses ganze Rühmen, das ist nicht angemessen. Das passt gar nicht. Und was Paulus in Kapitel 3, im Vers 5 über sich gesagt hat, wo er sagt, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und es weiter ausführt, sagt er, hat gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat es Wachstum gegeben, wo er sich selber zurücknimmt und alle Ehre Gott gibt, das überträgt jetzt hier auch auf die Korinther und sagt ihnen, hey, ihr, was habt ihr denn, was ihr nicht empfangen habt? Und wenn ihr das alles empfangen habt, warum tut ihr so groß? Warum gebt ihr so an? Alles kommt von Gott und deswegen ist jedes eigene Rühmen letztlich verkehrt. Und wer das nicht anerkennt, der bildet sich auf seine eigene Leistung, auf seine eigene Frömmigkeit, auf seine eigene Heiligkeit etwas ein und wird hochmütig. Und es hat mal jemand gesagt, wer hochmütig ist, der macht sich Gott zum Feind. Stimmt sicherlich für Ungläubige, für Christen. Wir werden nicht einfach so vom Kind Gottes zum Feind Gottes. Das glaube ich nicht, aber es ist einfach kurz zusammengefasst. Wer hochmütig ist, macht sich Gott zum Feind. weil es ist eine biblische Wahrheit, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also wer anfängt, von sich selber mehr zu denken, als er sich zu denken gebührt, der hat Gott in diesem Punkt gegen sich. Und auch für uns ist es wichtig zu sehen, dass wir von Gott abhängig sind. Und dass seine Gaben, die er uns gegeben hat, Geschenke sind. Wenn jemand gut predigen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Wenn jemand gut musizieren kann, ist es ein Geschenk Gottes. Wenn jemand gut zuhören kann oder organisieren kann oder Menschen das Evangelium erklären kann, ist es ein Geschenk Gottes. Wenn jemand die Not bei anderen sieht und ihnen hilft, ob das seelisch ist oder praktisch, ist es eine Gabe Gottes. Alles, was wir haben, kommt letztlich von Gott. Auch unsere Gesundheit, unsere Sinne, unsere Kraft sind alles Gaben Gottes. Und ohne diese Gaben könnten wir nichts tun, gar nichts. Es gibt also keinen Grund, uns irgendwie zu rühmen und zu sagen, wir sind die Besten, sondern es geht darum, Gott zu preisen. Über das, was er uns gegeben hat an Fähigkeiten, an ja, Gaben, die er uns gibt. Und in den Versen 8 bis 13, da macht Paulus mit so einem gewissen ironischen Unterton den Korinthern klar, dass sie mit ihrem Rühmen völlig auf dem Holzweg sind. Und dass das, was sie zurzeit leben, nicht dem entspricht, was eigentlich sein sollte. Und ich möchte die Verse 8 bis 13 nochmal lesen aus einer Übertragung von einem Mann namens Hans Bruns. Also 1. Korinther 4, die Verse 8 bis 13. Ihr seid bereits reiche Leute. Ihr seid schon Könige geworden. Und braucht uns wohl gar nicht mehr. Ach, ich wünschte, ihr wärt königliche Leute, dann könnten wir zusammen regieren. Also er spricht hier von tausendjährigen Reich oder auch dann auch von der Herrlichkeit, wo dann alle, die an Jesus glauben, mitregieren. Es kommt mir ganz anders vor. Gott hat uns Aposteln den letzten Platz angewiesen. Wir sind wie dem Tode geweihte Menschen ein Schauspiel für Engel und Menschen, ja für die ganze Welt. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid die Gescheiten in Christus. Wir sind Schwächlinge, ihr aber seid Helden. Ihr seid hoch angesehen, wir dagegen in Schimpf und Schande. Bis zur Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind ohne rechte Kleidung, müssen uns Prügel gefallen lassen, haben nirgends eine Wohnung und mühen uns mit unserer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir, verfolgt man uns, so dulden wir es still. Verleumdet man uns, so antworten wir freundlich. Man hält uns für den Kehricht der Welt. Wir müssen uns bis zur Stunde wie einen Abschaum aller Menschen behandeln lassen. Und hier wird so der Unterschied deutlich zwischen Schein und Sein. Die Korinther, die sich einbilden, jetzt ist die Zeit, wo wir als Gottes Kinder doch zu Ansehen kommen müssen. Jetzt ist die Zeit, wo wir regieren, wo es uns gut gehen muss. Und dagegen das, was Paulus sagt als Apostel Christi, der eine ganz andere Wirklichkeit erlebt. Meine Befürchtung ist, dass Paulus der Gemeinde heutzutage was Ähnliches schreiben würde. Wahrscheinlich würde er Traunreuth ausnehmen und sagen, also liebe Gemeinde der westlichen Welt, außer Evangelische Freikirche Traunreuth, ihr seid schon am Regieren und so weiter. Nee, wahrscheinlich würde er uns auch nicht ausnehmen. Ich glaube, dass wir ziemlich ähnlich sind. Dass wir es auch jetzt schon so komfortabel wie möglich haben wollen als Christen. Dass wir so wenig Widerstand wie möglich haben möchten. Dass wir unser Christsein jetzt schon genießen möchten und nicht erst im Himmel. Woran liegt es, dass es uns als Christen heute so gut geht, dass wir das gar nicht so erleben, was Paulus hier schreibt, mit dieser ganzen Verfolgung und ja, dieser ganzen Not. Und dazu schreibt die Wuppertaler Studienbibel, dieser Abschnitt stellt uns unausweichlich vor die Frage, wo stehen wir selber? Bei den Korinthern oder bei Paulus? müssen wir erschrecken, wenn wir daran denken, dass Weisheit, Leben und Herrlichkeit in Gottes Welt jetzt und hier nur als Torheit, Sterben und Schmach in Erscheinung treten können? Warum ist so wenig von den Kennzeichen des apostolischen Lebens und Dienens bei uns zu finden? Liegt nicht hier der Grund, warum unsere Verkündigung keine Vollmacht und Wirkung hat? Aber auch umgekehrt, fehlen bei uns die Züge apostolischen Leidens, weil wir nicht mehr wirklich das Wort vom Kreuz, das herausfordernde Wort von der Verlorenheit und der Errettung im letzten Ernst verkündigen? Stellen sich nicht Verfolgung und Leiden sofort da ein, wo wieder die alte Botschaft in voller Realität gesagt wird? Das sind sicherlich herausfordernde Fragen. Warum geht es uns so gut? Sind wir zu still? Sagen wir zu wenig? Wahrscheinlich schon. Aber ich denke auch, dass wir als Christen auch aufpassen müssen, dass wir nicht gerade Verfolgung provozieren. Also es gibt ja bestimmte Reizthemen in unserer Gesellschaft, die muss man nur anschneiden und dann hat man die Garantie, dass man direkt massiv Ärger bekommt, von welcher Seite auch immer. Dazu muss ich aber nicht mal unbedingt Christ sein. Wenn ich Karikaturen über den Propheten Mohammed veröffentliche, kriege ich auch Ärger. Muss ich auch kein Christ sein. Also es sind nicht unbedingt die Reizthemen, die wir nehmen müssen, um Verfolgung zu provozieren. Ich denke nicht, dass wir als Christen zuallererst gegen etwas sein müssen, sondern für etwas, und zwar für unseren Herrn. Und dass wir das klar bekennen sollten. In Apostelgeschichte 17, schlagen Sie zur Zeit wegen nicht auf, Apostelgeschichte 17, da hat Paulus diese Begegnung mit den Athenern auf diesem Ares-Hügel. Und er sagt ihnen nicht, das waren ja Heiden, die waren im tiefsten Heidentum verwurzelt, die Griechen, da gab es Ausschweifungen noch und nöcher in der griechischen Kultur. Und er sagt ihnen nicht, ihr seid verdorbene Sünder und ihr, was ihr da macht, das ist doch alles Gott ein Gräuel und ihr werdet alle in der Hölle brennen. Sondern er predigt ihnen das Evangelium. In aller Klarheit, da gehört die Botschaft der Verlorenheit dazu von allen Menschen, aber er nimmt nicht diese Reizthemen, um diese Menschen zu erreichen, sondern er predigt ihnen das Wort Gottes. Könnt ihr gerne nachlesen, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Also ich glaube, wir sind herausgefordert, wirklich Salz und Licht zu sein in dieser Welt, aber das nicht in erster Linie durch diese Reizthemen, sondern durch eine klare Verkündigung und durch ein hingegebenes Leben. In 1. Petrus 4, da schreibt Petrus davon, dass die Welt sich darüber wundert, dass die Christen eben nicht mitmachen in dem gleichen Sumpf wie die Welt. Und dadurch sollten wir auffallen. Natürlich, wenn wir Christen sind, dann müssen wir auch gegen manche Dinge Stellung beziehen. Aber zuallererst sind wir als Christen die, die das Wort Gottes verkündigen und den Menschen sagen, dass sie Rettung brauchen. Gott ist am Werk, deshalb gibt es keinen Grund zu rühmen, nicht für unsere Fähigkeiten. Und wir dürfen auch nicht erwarten, dass wir für das Evangelium Ruhm bekommen. Weil das Wort vom Kreuz ist den Menschen der Welt eine Torheit und es ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Der dritte Punkt, kein Grund zu verzagen. Das, was Paulus hier den Korinthern schreiben muss, das war schon hart. Das war für die Korinther sicherlich heftig, das zu hören, auch wenn sie nicht unbedingt sich viel haben sagen lassen. Deswegen sagt er ihnen hier auch, also ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch zu helfen. Er wollte sie ermahnen, er wollte sie wachrütteln. Er wollte ihnen nicht die Lehre um die Ohren schlagen, sondern er wollte ihnen helfen. Er wollte nicht Schulmeister sein, der alles besser weiß, sondern ein Vater, der seine Kinder erzieht und wo auch mal Ermahnung und Zurechtweisung dazugehört. Paulus wollte ihnen ein Vorbild sein in dem, was er lebt, und er war wirklich ein Vorbild. Er konnte sagen, mir nach. Er hat nicht einfach die Leute rausgejagt und gesagt, macht mal, sondern er ist vorausgegangen. Er war ein Vorbild in seiner Hingabe. Und gerade bei Paulus, da sieht man aber auch, dass seine Hingabe, dass es Gottes Werk war, dass es nicht sein eigenes Verdienst war, sondern wirklich die Gabe Gottes. Sein Leben früher hat furchtbar ausgesehen, wir können das nachlesen, 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 16, da schreibt er davon, wie sein Leben früher war. 1. Timotheus 1, 12 bis 16. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Christus Jesus, dafür, dass er mich für Treue erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Obgleich ich früher doch ein Lästerer seines Namens, ein Verfolger und gewalttätiger Frevler gewesen bin. Doch mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich unbewusst so gehandelt hatte, in ungläubigem Zustand. Ja, die Gnade unseres Herrn hat sich überschwänglich wirksam an mir erwiesen, im Verein mit dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus wurzeln. Zuverlässig ist das Wort und wert, das alles annehmen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Aber gerade deshalb ist mir Barmherzigkeit widerfahren, weil Christus Jesus an mir als dem Ersten die ganze Fülle seiner Langmut erweisen wollte, um an mir vorbildlich darzustellen, was für Menschen künftighin durch den Glauben an ihn zum ewigen Leben gelangen würden. Also Paulus ist sozusagen der Prototyp, an dem Gott zeigen möchte, wie groß seine Gnade ist. Und wenn dieser Mann, der in religiösem Fanatismus die Christen verfolgt hat und sie ins Gefängnis geworfen hat, der sie dazu gebracht hat, zu lästern, der sie dazu zugestimmt hat, dass sie umgebracht werden, wenn dieser Typ von Gott gerettet werden kann, dann kann es jeder andere auch. Und wenn aus diesem Mann, der so ein Eifer gegen Gott hat, auf einmal einer wird, der den ganzen Mittelmeerraum evangelisiert, dann gibt es auch für uns Hoffnung. Das ist ein Vorbild von Paulus, das ist der Punkt, ja, Gottes Werk an diesem Mann, und deswegen haben wir keinen Grund zu verzagen, weil Gottes Gnade auf unserer Seite ist. Wir sehen, wie groß Gott ist, wir sehen, ja, wie er Paulus gebraucht hat. Und wir sehen auch, wie Paulus sich hat gebrauchen lassen. In 1. Korinther 15, da spricht er davon, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen. Aber, und das fügt er gleich hinzu, nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also die Gnade Gottes war sozusagen sein Treibstoff. Es hat ihn angetrieben, das zu tun, was er getan hat. Es ist Gottes Werk, an dem wir stehen, und wir dürfen mitarbeiten. Und wir dürfen ihm dafür danken, dass er uns gerettet hat, dass er uns so gnädig war und uns zu sich gerufen hat. Und wir dürfen ihn auch darum bitten, dass er uns wirksam macht in dieser Welt. Wir kommen zum letzten Punkt, der Punkt 4. Kein Grund zu prahlen, weil es Gottes Werk ist. In Vers 17, da lesen wir davon, dass Paulus den Timotheus nach Korinth gesandt hat. Und das wurde ihm wohl von den Korinthern dort oder von einigen als Schwachheit ausgelegt. Im Sinne von, ach ja, der Paulus, der traut sich gar nicht mehr zu uns zu kommen, dem haben wir es gezeigt. Der kommt hier nimmer her. Im Vers 18 heißt es, nochmal nach dieser Übertragung, aus der ich vorher auch gelesen habe, einige haben sich ja wohl prahlerisch geäußert, ich wagte nicht, zu euch zu kommen. Da war also eine Überheblichkeit da, dem Paulus gegenüber, eine Prahlerei zu sagen, wir sind die Besseren und der Paulus, den können wir vergessen. Und sowas sollte in der Gemeinde natürlich keinen Platz haben. Wir sollten nicht prahlen mit dem, was wir haben. Wir sollten weder mit unseren echten noch mit unseren vermeintlichen Fähigkeiten irgendwie angeben. Nicht die große Klappe zählt, sondern das, was dahinter steckt. Und das sagt Paulus dann ja auch, dass er kommen möchte, um zu sehen, was steckt dahinter. In Sprüche 10, da heißt es mal, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und das war wohl auch in Korinth das Problem, dass sie viele Worte gemacht haben und wenig Taten dabei waren. Und auch wieder ein Gegensatz hier zwischen Paulus, zwischen seiner Verkündigung vom Wort vom Kreuz und dann auf der anderen Seite diese Worte der Prahler. Das Wort vom Kreuz, das Menschen ihre Verlorenheit vor Augen stellt, das Menschen dazu bringt, umzukehren. Und dagegen diese Worte der Prahler, die nichts bringen, die einfach nur heiße Luft sind. Und eben wenn Paulus dann kommt nach Korinth, dann möchte er sehen, was denn diese Angeber eigentlich vorzuweisen haben. Sind es nur leere Worte oder steckt da mehr dahinter? Bei uns in Pertenstein, ich wohne direkt neben dem Schloss, da heißt es am Eingang von dem Schloss, steht so ein kleiner Spruch: Tadeln können zwar die Toren, aber klüger handeln nicht. Das heißt, motzen kann man ziemlich schnell, aber besser machen, das kriegen die meisten dann nicht hin. Und es scheint hier auch so gewesen zu sein in Korinth, dass hier viele Worte waren, aber wenig dahinter. Weil es Gottes Werk ist, ist jede Überheblichkeit, jedes Prahlen, jedes Angeben fehl am Platz. Vers 20, denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Und dazu nochmal ein Zitat von einem schwedischen Ausleger, der wieder jemand anders zitiert, über das Verhältnis von Wissen und Tun. Und dieser Mann, der schreibt: Sehe ich auf unsere Väter, so scheint es mir, dass sie mehr taten, als sie wussten. Die hatten nicht die riesige Erkenntnis, aber sie haben viel für Gott gemacht. Aber wir wissen mehr, als wir tun. Wir haben jetzt viel Erkenntnis und wenig Werke. Sie, die Väter, die gleichen einer fruchtbaren Lea mit schwachen Augen, also die erste Frau von Jakob, wir aber einer unfruchtbaren Rahel mit schönem Angesicht. Müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist, auch bei uns, dass wir viel, viel Wissen angehäuft haben, aber wenig für den Herrn tun. Und gerade in der bibeltreuen Welt, also Welt in Anführungszeichen, in den bibeltreuen Gemeinden, da gibt es ja immer wieder so verschiedene Streitthemen, über die man sich auslässt und wo man tausende von Seiten drüber schreibt, um seine Lehre irgendwie zu verteidigen, um dann ein theologisches System aufzubauen und das zu beweisen und gegenüber anderen zu verteidigen. Und wo dann irgendwann auch eine gewisse Überheblichkeit entsteht von den einen gegenüber den anderen. Und das ist nicht richtig. Das ist auch so eine Art von Prahlen. Ich weiß es besser als der. Ich habe die bessere Erkenntnis. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe manchmal auch gedacht, auch in meinem Bibelschulunterricht, wenn man sich da über solche Dinge unterrichtet wurde, wäre es nicht sinnvoller, jetzt diese paar Stunden, über die wir uns jetzt da unterhalten, wäre es nicht sinnvoller, die zu nutzen, hinauszugehen und vielleicht Traktate zu verteilen, als sich hier dieses Streitthema anzuhören. Und vielleicht wäre es manchmal auch besser bei uns, wenn wir uns über irgendwelche theologischen Dinge anfangen zu streiten, darüber nachzudenken, wäre es nicht wichtiger, die Verlorenen zu erreichen. Wäre das nicht ein besseres Zeugnis, wenn wir mehr Barmherzigkeit den Menschen draußen gegenüber erweisen, statt uns gegenseitig mit Leere totzuschlagen? Und auch im privaten Bereich gilt es, ich habe mal diese Geschichte gehört von der schwäbischen Hausfrau, die Geschichte ist wahr, die wollte ihren Mann, der nicht gläubig war, sie selber war gläubig, den wollte sie gerne bekehren. Sie wollte, dass der auch mitkommt in die Gemeinde. Und dann hat sie angefangen, ihn anzupredigen und ihm Traktate zu geben und alles Mögliche. Und dieser Mann, der wollte nichts. Der wollte nichts davon wissen. Und dann ist sie irgendwann zu ihrem Prediger gegangen, hat ihm das Leid geklagt. Und der hat gesagt, sie müssen aufhören mit Schwätzen. Also sie müssen aufhören mit Reden. Und als Schwabe impliziert es natürlich, statt Schwätze sollte man lieber schaffen, also was arbeiten, was tun, nicht einfach nur ihn anpredigen, sondern ihm was vorleben von dem, was diese Frau innerlich bewegt. Und das hat sie gemacht, Sie hat aufgehört, ihm die Traktate zuzustecken, hat aufgehört, ihn anzupredigen, hat einfach angefangen, ihm eine gute christliche Ehefrau zu sein. Und dieser Mann ging dann irgendwann mit in die Gemeinde und hat sich bekehrt. Da sehen wir was von der Kraft. Das Wort Gottes besteht, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, auch wenn das Wort natürlich ein wesentlicher Bestandteil ist, das ist uns klar. Die Menschen müssen das Wort vom Kreuz hören und sie müssen die Kraft dieses Wortes in unserem Leben sehen. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute Morgen 4 Punkte angeschaut. Das ist Gottes Werk, an dem wir stehen. Und weil es Gottes Werk ist, haben wir keinen Grund zu richten. Wir sind von Gottes Urteil abhängig. Er ist der, unser oberster Dienstherr, dem wir verpflichtet sind. Wir haben auch keinen Grund zu rühmen, aber wir haben viel Grund, Gott zu preisen. Wir haben keinen Grund zu verzagen, weil Gott viel größer ist und er auch in unserer ganzen Schwachheit uns gebrauchen kann. Und wir haben keinen Grund zu prahlen, denn das Reich Gottes, das besteht nicht aus Worten, sondern aus Kraft. Amen.